Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu dem Artikel Pflegende Eltern stärken in der Ausgabe 11/12/24. Hi Robert,
Hallo
schön, dass
Sabrina.
du da bist.
Natürlich. Wo soll ich denn sonst sein abends? Ich hoffe, bei dir ist soweit alles in Ordnung.
Ja, natürlich, natürlich. Und
Studium läuft.
Studium läuft und bei dir hoffentlich auch.
Alles
Ja,
perfekt.
Wir sind jetzt beides Studenten.
Mal wieder.
Mal wieder. Und ja, vielleicht gibt es demnächst mehr Fotos auf Performance Skills, der Instagram-Seite von uns auf irgendwelchen Studi-Partys.
Wir sollten erstmal hinbekommen, dass wir generell einfach ein paar. Obwohl, du bist da recht fleißig unterwegs gerade, ne?
Ja, richtig.
Ja.
Genau. Schön, dass du es bemerkst.
Ich bemerke es, weil ich immer die Likes oder die Follower auf mein Handy gespult bekomme.
So, bevor wir uns jetzt aber darüber unterhalten, wie wir unseren Instagram-Account führen, da müssten wir dann vielleicht nochmal Jessica einladen. Möchten wir euch nicht vorenthalten, liebe HörerInnen, dass wir noch zwei Gäste bei uns eingeladen haben. Und zwar sind es Renate Weyrich und Tanja Pointner. Und hallo, dass ihr, schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gern.
Wollt ihr euch einmal für unsere HörerInnen vorstellen?
Dann fange ich an, Tanja. Genau, ich bin die Renate Weyrich, ich bin 42, bin verheiratet, habe zwei Mädchen, die sind 12 und 14, bin Ergotherapeutin und habe gleich nach der Ausbildung im SBZ gearbeitet, sehr, sehr lange, also Sozialpädiatrisches Zentrum, habe dann berufsbegleitend studiert und nach der Geburt meiner zweiten Tochter, die einen Gendefekt hat, war ich nicht mehr die Therapeutin an dem SPZ, sondern die Mama eines Kindes mit Behinderung. Genau, ich habe mich dann ein bisschen weitergebildet im Bereich Gesundheitsförderung und habe einen Elterngesprächskreis geführt und daraus ist der Self-Care and Empowerment-Kurs entstanden. Ich gebe jetzt so Präventionskurse, habe eine kleine Praxis und gebe die Elternkurse. Genau.
Danke. Tanja.
Ja, ich heiße Tanja Pointner, bin Ergotherapeutin, habe nach der Ausbildung kurz in der Praxis gearbeitet. Da bin ich das erste Mal auf die Renate getroffen und habe dann an eine neuropädiatrische Reha-Klinik gewechselt. Und an der bin ich nach wie vor und begleite da Kinder mit neurologischen Erkrankungen und deren Familien. Ich habe dann berufsbegleitend noch den Bachelor in angewandten Therapiewissenschaften gemacht. Und vor 2 Jahren, als Renate dann ihre Praxis eröffnet hat, sind wir wieder aufeinander getroffen. Und ich habe von ihrem Self-Care- und Empowerment-Kurs erfahren, den sie entwickelt hat. Und es hat mich sehr begeistert und hat am Ende dazu geführt, dass ich 2023 dann auch die Weiterbildung zur Begleiterin von Familien mit behindertem Kind gemacht habe und seitdem die Renate in ihrem Projekt unterstütze.
Ja, super. Vielen Dank für die einleitenden Worte eurerseits. Wir würden auch gleich so ein bisschen in das Thema mal einsteigen. Wir sprechen ja heute über pflegende Eltern stärken, das heißt über pflegende Angehörige beziehungsweise auch über pflegende Eltern. Und allgemein kann man ja sagen, dass alle Eltern je nach Alter die Care-Arbeit für ihre Kinder übernehmen. Ab wann spricht man denn konkret von pflegenden Eltern?
Das ist eine total gute und spannende Frage. Denn pflegende Eltern in dem Zusammenhang bedeutet ja, dass die Eltern ihre Kinder eben pflegen, aber nicht im Sinne von, ich pflege mein kleines Kind, sondern ich pflege mein Kind mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Und man könnte jetzt von zwei Seiten rangehen. Man könnte sagen, okay, ab wann ist denn ein Mensch pflegebedürftig? Da gibt es eine Definition nach dem SGB, der einfach klar sagt, ein Kind ist dann pflegebedürftig, wenn es aufgrund von gesundheitlicher Beeinträchtigung in seiner altersgerechten Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Und zwar im Vergleich zu altersgleichen Kindern und über einen Zeitraum, der länger als 6 Monate ist. Also das wäre die eine Spiegel der Medaille. Und der andere wäre, ab wann ist eine Mama, eine pflegende Mama? Und da gibt es auch einen Hinweis im Sozialgesetzbuch und der besagt, wenn man mehr als 10 Stunden die Woche aufgeteilt auf 2 Tage pflegt, dann ist man ein pflegender Angehöriger. Aber jetzt ist das natürlich im Bereich Eltern schwierig, weil, wie ihr schon gesagt habt, erstmal ein Baby wird von allen gepflegt, ja, ob das jetzt gesund ist oder krank ist. Und irgendwann gibt es natürlich eine Diagnose oder es wird sichtbar, das Kind braucht länger Pflege. Aber damit sehen sich Eltern erstmal auch noch nicht als pflegende Eltern, sondern es ist ein Prozess. Also ich kann das jetzt nur von mir erzählen. Ich habe ganz lange, war ich die Mama von einem Kind mit Behinderung. Genau. Und irgendwann bin ich über den Begriff pflegende Elternschaft gestolpert und habe gedacht, ja, genau das ist es, weil in diesem Wort Pflegende steckt so viel Arbeit und Last und Leistung, die man eben erbringt. Und das steckt nicht in dem Begriff Mama von einem Kind mit Behinderung. Und dass sich Eltern eben als pflegende Eltern beschreiben, ich glaube, das ist ein Prozess, je nachdem. Dem, wann ist die Diagnose, vielleicht auch wie intensiv muss man das Kind begleiten, betreuen, pflegen, wie aufwendig ist das Ganze? Genau, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Man könnte jetzt auch noch den Pflegegrad heranziehen. Also wenn ein Kind einen Pflegegrad erhält, dann pflegen meistens die Eltern. In Deutschland haben 250.000 Kinder einen Pflegegrad. Und ich gehe aber schon sehr davon aus, es gibt viel mehr pflegende Eltern, als Kinder einen Pflegegrad haben. Weil da musst du auch erst hinkommen, ja, wissen, es gibt einen Pflegegrad, ich muss den beantragen und so weiter. Genau.
Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Ich würde euch gerne fragen, ob ihr das noch ein bisschen konkreter für unsere HörerInnen machen könnt. Und zwar, von welchen Erkrankungen sprechen wir denn da jetzt genau bei den Kindern? Könnt ihr uns da mal so eine Basis nennen, was es alles umfasst? Und wie sieht denn zum Beispiel so ein Tagesablauf in der Familie aus? Auch so im Gegensatz zu dem, wie man es normalerweise kennt vom Pflegen und vom Kümmern. Vielleicht könnt ihr uns da einfach auch noch einen Einblick geben.
Also von den Erkrankungen her kann das extrem unterschiedlich sein. Also das geht von Behinderungen, die von Geburt an sind, Erbkrankheiten, Gendefekte, psychische Erkrankungen oder neurologische Erkrankungen, chronische Erkrankungen, Krebserkrankungen. Also um mal ein paar Begriffe zu nennen, die man da vielleicht schon gehört hat, gibt es Kinder mit Zerebralparese, mit verschiedenen Syndromen wie Fragil-X-Syndrom oder Trisomie 21, aber auch kindlicher Schlaganfall oder Autismus und so weiter. Also da gibt es ga eine ganz große Bandbreite natürlich und davon ist dann auch abhängig, also selbst innerhalb von dieser Diagnose sind die Fähigkeiten und oder die Beeinträchtigungen, die ein Kind haben kann, natürlich von bis, also sowohl was das Motorische angeht, als auch was das Kognitive angeht und so weiter. Und so unterschiedlich wie die Kinder mit ihren Fähigkeiten sein können, so unterschiedlich können auch die Tagesabläufe sein und so individuell können die auch sein.
Genau, ich habe jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast einfach noch zwei, drei Mamas gefragt, könnt ihr mir nochmal ganz genau euren Tagesablauf schildern? Und das war für mich auch nochmal mega spannend einfach. Also, als Beispiel, Mama von einem 8-jährigen Kind mit einem Syndrom, dessen größte Schwierigkeiten sind, dass es sehrümpfig ist und also motorisch sehr ungeschickt. Ein ausgeprägtes ADHS und ein Asperger-Autismus, der sehr ausgeprägt ist, geistig extrem fit, kognitiv fittes Kind kann aber auf diese Kognition gar nicht zugreifen, weil der Autismus vor allem steht sozusagen. Die hat mir beschrieben, der Tagesablauf beginnt mit einem Ritual, wie das Kind geweckt wird. Das Kind ist der Tiger in der Höhle. Das muss genau so laufen. Sonst ist am Anfang der Tag schon im Eimer. Sie oder ihr Mann müssen am Kind kleben, bis das Kind vom Bus abgeholt ist in die Schule. Der bekommt, soweit ich das jetzt weiß, keine Medikamente. Da gibt es keine Behandlungspflege. Genau, ein Tagesablauf, nur ein Mini-Einblick. Eine andere Mama, die ein intensivmedizinisches Mädchen, Vierjährige, betreut mit einem ganz seltenen Syndrom, die einen Pflegedienst im Haus haben, der nachts da ist. Da gibt es in der Früh erstmal eine Übergabe. Dann wird die Behandlungspflege und die Grundpflege gemacht, die alles umfasst, von Sondieren, Tracheostoma, eine Medikamentenliste, ja, ganze Körperpflege, die sagt, ich kann nicht aus dem Haus gehen, wenn ich nicht eine Liste abgearbeitet habe an Medikamenten und Dingen, die ich alle mitnehmen muss für den Fall, dass irgendwas passiert. Also ihr seht, so unterschiedlich wie die Kinder sind, so unterschiedlich können auch die Tagesabläufe sein. Und dann kommt noch dazu, welche Ressourcen haben denn die Eltern? Innere und äußere Ressourcen. Gibt es einen Pflegedienst? Gibt es keinen? Ist der Tagesablauf wieder ganz anders? Kann das Mädchen zum Beispiel mit dem Pflegedienst in den Kindergarten oder nicht? Muss die Mama vielleicht mit in den Kindergarten? Genau, also ihr seht, das ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann, weil es wirklich ganz, ganz, ganz individuell ist.
Ja, super, vielen Dank. Wir würden auch gleich zur nächsten Frage überleiten. Renate, du hast vorhin gesagt, dass der Prozess, um sich als pflegende Angehörige zu sehen, also beziehungsweise es ist ein Prozess, wenn man da hinkommt und jetzt nicht, dass man sagt, man ist Mutter von einem behinderten Kind, sondern man ist pflegende Eltern, Angehörige. Du hast auch angeteasert, dass das auch viel mit Arbeit zu tun hat, beziehungsweise auch vielleicht Lasten sind, die auf einen ein, ja, prasseln. Unsere Frage ist jetzt, welche Einbußen erleben Eltern denn durch diese Situation? Also ich kann mir vorstellen, korrigiere mich, dass man natürlich vielleicht auch in so Situationen kommt, wo man, ja, wo man auch Schwierigkeiten hat, mit der Situation überhaupt umzugehen, vielleicht auch Schwierigkeiten hat, vielleicht auch darüber zu sprechen, weil man ja eigentlich auch stark sein muss irgendwie. Ist nur eine Mutmaßung, ich bin nicht in der Situation. Und welche Folgen, können Sie denn mit sich bringen für alle Beteiligten, diese Einbußen?
Also das ist auch ein Prozess. Und wie du sagst, gerade am Anfang, also es gibt eine Diagnose oder ein Verdacht oder naja, die Untersuchung ist nicht so, wie sie sein soll. Genau. Da beherrscht diese Angst und Sorge das Leben. Das muss man schon sagen, bis es sich dann so ein bisschen lichtet, ja. Und eigentlich ist es eine Phase des Überlebens, des Funktionierens. Also kann ich jetzt einfach nur von uns erzählen, da gab es ein halbes Jahr, da gehst du jeden Tag mit dem Gedanken ins Bett, wie um alles in der Welt sollen wir das schaffen? Das ist unmöglich. Und du stehst mit den gleichen Gedanken wieder auf. Und dann ist aber dein Kind da, dass du bist ja schockverliebt in dieses Kind. Ob das jetzt eine Behinderung hat oder nicht, ist es ja ganz egal. Genau. Und es ist ein Prozess und dann holt man sich Hilfen und dann wird es ein bisschen klarer, sozusagen, wo geht die Reise hin? Und das ist ja auch wieder ganz individuell. Bei uns war es dann klar, das ist ein Syndrom und bei diesem Syndrom, in welcher Ecke stehen wir denn da und was können wir so, wie wird es für uns weitergehen? Das wird dann viel klarer, als wir mit anderen Eltern in Kontakt waren. Aber das muss ja auch gar nicht so sein. Ja, das kann ja auch sein, es gibt ganz lange keine Diagnose, sondern vielleicht nur einen Verdacht. Genau, und dann ganz, ja, ganz anders laufen sozusagen. Und die Einbußen oder was man sagt, die Einschränkungen im Alltag sind auch ganz individuell. Wir haben ein paar aufgelistet, die vielleicht viele Eltern treffen. Genau, Tanja, magst du mal anfangen?
Ein ganz großer Faktor, der da von ganz vielen Familien genannt wird, ist das Thema Familie, Arbeit und die Pflege eines Kindes unter einen Hut zu kriegen. Also, wenn man sich die Studie von Pflege.de aus dem letzten Jahr über Kinderpflege anschaut, dann haben da 61% der befragten Elternteile angegeben, dass sie in der Woche mehr als 40 Stunden mit der Pflege ihres Kindes verbringen. Und wenn man sich vorstellt, dann kommen noch mal akute Krankenhausaufenthalte dazu zum Beispiel, oder das Kind kann nicht regelmäßig in die Betreuungseinrichtung gehen, dann wird es für Eltern auf einmal unglaublich schwer, sowas wie das Arbeiten noch aufrechtzuerhalten. Und es führt oft dazu, dass Eltern oder Elternteile dann die Arbeit reduzieren müssen oder gar nicht mehr arbeiten gehen können. Und das ist was, was sich dann wieder extrem auf die finanzielle Situation der Familie auswirkt. Zusätzlich zu dem, dass meistens eh schon Zusatzkosten da sind, weil zum Beispiel der Spezialarzt, zu dem das Kind wegen seiner Erkrankung dreimal im Jahr muss, weil der am anderen Ende von Deutschland ist. Und was dann mit dazu kommt, was jetzt Renate schon so schön beschrieben hat, diese psychischen Belastungen, also die Sorgen, die Zukunftsängste, wie kann es weitergehen, was passiert beim nächsten Notfall, was passiert beim nächsten Krankenhausaufenthalt. Das ist was manche Eltern Tuschur begleitet. Natürlich sowas wie Schlafstörungen oder bis hin zu Depressionen, zum Pflegeburnout als Folgen haben. Neben dem, dass Pflege natürlich auch körperlich anstrengend ist und vielleicht irgendwann auf den Rücken geht oder auf Bandscheiben oder Kopfschmerzen und so weiter dazu kommen können, weil die Situation ist die, dass das Kind am Anfang noch klein ist, ja, aber es wird mit jedem Jahr größer und schwerer und die Eltern werden mit jedem Jahr älter. Das ist was, was natürlich auch mit reinspielt, wenn dann das Kind mal 17, 18 wird und groß ist zum Beispiel und trotzdem noch komplett gepflegt werden muss. Und was noch so eine ganz große Einschränkung sein kann, ist einfach auf die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Also mal eben die Freundin zum Kaffee zu treffen, geht dann vielleicht überhaupt gar nicht mehr, wenn ich kein Netzwerk um mich habe und niemanden um mich habe, der sich zutraut, eine Stunde auf das Kind aufzupassen, weil es vielleicht einen epileptischen Anfall haben könnte in der Zeit und irgendwas Notfallmäßiges sein könnte. Und ein Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, dass diese Eltern immer mit ganz, ganz viel Bürokratie konfrontiert werden. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Deutschland ist leider nicht so, dass es sagt, ah, du hast ein Kind mit Behinderung, dir steht das und das und das zu, das bekommst du, sondern es ist immer so, dass die Eltern alles einfordern müssen. Das heißt, sie müssen Anträge ausfüllen, sie müssen Formulare ausfüllen, sie müssen Widersprüche formulieren, um die Leistungen zu bekommen, die dem Kind oder der Familie eigentlich zustehen. Und das ist was, was natürlich auch total viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt, die die Eltern ja aber eigentlich anderweitig für ihren Alltag brauchen, der eh schon so viel mehr an Energie braucht. Und da ist es dann so, dass die Eltern einfach oft ein Abhängigsein von einem System, das manchmal nicht so gut funktioniert, erleben müssen. Und dass sie ganz oft über ihre eigenen Grenzen gehen müssen, um die Sachen zu erhalten, die sie eigentlich so dringend brauchen für den Alltag. Und was nochmal dann total mit reinspielt, natürlich ist, das kommt jetzt wieder total darauf an, wie die Familie aufgestellt ist. Wenn es zum Beispiel Geschwisterkinder mit in der Familie gibt, dann ist da plötzlich nochmal ein ganz großer Faktor. Geschwisterkinder, die vielleicht viel weniger Aufmerksamkeit erhalten, weil das Kind mit Behinderung oder mit der Erkrankung gerade so viel Aufmerksamkeit einnimmt. Und da ist ganz oft die Sorge von den Eltern da, den Geschwisterkindern nicht gerecht werden zu können. Oder sowas wie gemeinsame Freizeitaktivitäten, die jede Familie so normal macht. Also ob das jetzt ist, am Nachmittag auf dem Spielplatz zu sein oder mal am Wochenende einen Ausflug in den Park zu machen. Es kann sein, dass das dann einfach nicht geht oder unglaublich schwierig ist. Also da ist der Alltag per se dann einfach auch viel kräftezehrender.
Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Das sind wirklich sehr, sehr viele Punkte, wo der eine vielleicht gedacht hat, ah ja, habe ich mir schon ein paar Gedanken drüber gemacht oder kann ich mir vorstellen, der andere dann, wow,
Boah, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass da zum Beispiel in der Bürokratie auch mit Widersprüchen oder sowas dann zu verhandeln ist. Das ist ja dann schon auch ein Thema, das erstmal überrascht zum Beispiel. Gehen wir einmal auf die Perspektive von uns ErgotherapeutInnen ein. Und zwar kommen wir ja ganz oft in Kontakt mit solchen Familien oder mit den Familien, weil das Kind zum Beispiel eine Verordnung hat. Und der Fokus liegt dann ganz gerne auch nur auf dem Kind und auf dessen Einschränkungen beispielsweise oder auch Ressourcen, ja. Aber das Kind liegt im Fokus und eben nicht die Familie oftmals. Jedoch soll ja durch die Verordnung, wie Ergos ja auch, zum Beispiel, die Angehörigen beraten, ja. Das steht so ausdrücklich auch in unseren Leistungen. Und es ist auch Teil des ergotherapeutischen Aufgabenfeldes, das Umfeld sich anzugucken und zu unterstützen. Inwiefern können jetzt durch eure Expertise, euren Einblick eben auch als Ergotherapeutin und auch in deinem Fall Renate als Betroffene Ergotherapeutin ganz gezielt solchen Familien eine Hilfe sein?
Also ich denke, also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, entweder muss man sich selber viel Wissen drauf schaffen oder man muss wissen, wo gibt es die entsprechenden Informationen und dann die Familien dahin weiterleiten. Also was man weiß, ist eben, dass dieser sozialrechtliche Dschungel, und das ist ein Dschungel, und es sind unglaublich viele Ansprechpartner. Eine Sache sind die Eltern wirklich sehr belasten, und also ich muss auch sagen, ich habe das bis zum Ende noch nicht verstanden. Ich merke immer wieder, ach so, da gibt es dann, keine Ahnung, im Kurs eine Frage, und ich denke so, keine Ahnung. Ja? Also jetzt weiß ich wirklich, glaube ich, viel darüber, aber bis zum Ende, da braucht man manchmal, ist es gut, man hat einen Fachanwalt. Aber entweder man schafft sich da viel Wissen drauf oder wenigstens in Teilen kann man die Eltern weiter vermitteln. Zum Beispiel bei dem Thema Pflegegrad. Man kann sich einen Pflegegradrechner anschauen, vorab mal, und das mal durchspielen. Man könnte die Mama einladen, komm, wir machen das mal zusammen. Man könnte aber auch verweisen an einen Pflegestützpunkt. Die gibt es in jeder Kommune. In Bayern sind die angegliedert am Landratsamt. Die sind auch oft nicht spezialisiert für Kinder, aber die wissen dann wieder, ja, da gibt es vielleicht einen Kinderpflegestützpunkt oder können einfach auch schon mal auch kostenlos beraten. Dann gibt es zum Beispiel die EUTB, die Europäische Unabhängige Teilhabeberatung. Da gibt es auch wieder spezielle Stellen für Eltern von Kindern mit Behinderung, die können auch beraten und wieder weiter vermitteln. Und was es dann noch gibt, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Wort, Selbsthilfekontaktstellen. Die gibt es auch in jeder Kommune. Und also für mich hatte, bevor ich Mama vom Kind mit Behinderung wurde, immer so Selbsthilfe sowas Fades. Selbsthilfegruppe. Ja, da sitzen die dann irgendwie zusammen und sind zusammen traurig oder diskutieren. Und die Wahrheit ist was anderes. Da sitzen die Experten, die viel mehr wissen über das Syndrom deines Kindes als du jetzt. Und da sind die Freunde für Eltern und Kinder, die dich begleiten die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre oder wie auch immer. Und es ist überhaupt nicht, wir sitzen zusammen und sind nur traurig. Das ist auch mal so und ist auch gut so, weil das eine gewisse gemeinsame Verletzlichkeit hat. Aber da gibt es am Abend auch die Bar. Und das macht auch richtig viel Spaß. Also ich würde einfach alle ermutigen, Selbsthilfe-Kontaktstelle oder wirklich zu recherchieren, gibt es einen Elternverein für das Syndrom meines Kindes? Das macht so, so, so viel aus. Es gibt eine Studie, die heißt Fokus Familie. Die haben gefragt, pflegende Eltern, 1600, wo habt ihr die besten Informationen bekommen? Ganz oben stehen die Selbsthilfegruppen, ganz unten die Krankenkassen. Muss man nicht mehr dazu sagen. So ist es leider. Ja, die Krankenkasse kommt nicht und sagt, wir haben hier ein cooles Hilfsmittel. Das ist die andere Mama, die sagt, das hatten wir auch. Guckt mal, ob ihr das nicht kriegen könnt. Wir haben das so und so begründet. Also das wäre, glaube ich, der Megatipp, wenn was
Ich sage jetzt einen Verein, den ich total toll finde, der für viele Eltern wirkliche Hilfe ist. Der Verein heißt Mein Herz lacht. Die sind auch deutschlandweit aktiv, sind online sehr aktiv und die haben genau, das ist deren Betätigungsfeld, Eltern zu vernetzen, zu beraten und so weiter. Genau. Man kann natürlich in der Praxis auch mal gucken, habe ich vielleicht zwei Mamas, deren Kinder ähnlich alt sind und eine Behinderung haben, auch wenn es nicht dieselbe ist, ist egal. Vielleicht kann ich die mal einen Termin nacheinander geben oder das einfach mal ein bisschen anregen oder fragen. Mit einer anderen Mama, die auch in derselben Situation steckt, kann man ganz anders sprechen als mit einer Mama, die ein gesundes Kind hat. Das ist eigentlich so. Man braucht diese Bubble. Diese Bubble findet man auch zum Beispiel auf Insta oder auf Facebook. Kann man auch empfehlen, finde ich. Genau. Dann noch ein Tipp für Geschwisterkinder. Geschwisterkinder ist, finde ich, also da muss man zum einen mal sagen, dass man nur 10% aller Geschwisterkinder haben ein Problem damit, Geschwisterkind zu sein. Und es gibt viele andere Faktoren, die viel mehr Einfluss haben auf die Entwicklung des Kindes als Geschwisterkind sein. Genau. Nichtsdestotrotz macht es ja nichts, wenn man das im Blick hat und auch vielleicht ein Angebot dafür. Und Geschwisterkinder fallen komplett durchs Raster. Das heißt, alle Angebote, die es gibt, sind nicht von der Pflegekasse und nicht von der Krankenkasse, sondern sind über Stiftungen und Vereine. Und da gibt es den Geschwisterclub zum Beispiel. Den kann man auch mal googeln. Und die haben auch, also die haben Angebote, sind sehr gut evaluiert auch und deutschlandweit aktiv an bestimmten Standorten. Also kann man auch noch ausbauen. Und dann noch vielleicht ein Tipp, wenn man das Gefühl hat, die Mama ist wirklich jetzt sehr, sehr, sehr belastet. Da gibt es einen Verein, der heißt Pflegen und Leben. Da arbeiten Psychologinnen, die spezialisiert sind, pflegende Angehörige zu begleiten. Und die bieten sehr niedrigschwellig Hilfe an auf ganz vielen Kanälen. Also man kann da online sich beraten lassen, man kann aber telefonieren und eine E-Mail hinschreiben. Und das finde ich auch ein super gutes Angebot, wenn man so das Gefühl hat, also es geht jetzt, der Mama geht es wirklich ganz schlecht, die bräuchte jetzt eigentlich jemand, wie kriegt und finde einen Psychotherapeuten. Das ist ja ganz schwierig und das kann vielleicht einfach so eine schnelle Hilfe auch mal sein. Genau, dann Eltern immer ernst nehmen, auf Augenhöhe. Das klingt so banal, aber so banal ist es nicht. Wenn die Mama erzählt, wie der Tagesablauf zum Beispiel ist, die ernst nehmen und nicht hinterfragen und nicht überlegen, ist die Erziehungskompetenz, sondern erstmal sehen, ja, krass, was du alles leistest. Genau. Und also einfach Verständnis haben dafür, wie es ist. Also er hat vor kurzem ein kurzes Telefonat mit einer meiner Kursleiterinnen, die auch Ergotherapeutin ist. Und die hat mir erzählt, Renate, ich habe ein Kind in der Praxis, hat auch eine Behinderung. Und da hat die Mama eben erzählt, ja, wir sind in der Physiotherapie, wir sind in der Logopädie, wir sind in der Ergotherapie und in der Heilpädagogik. Und wissen Sie was? Nur Sie haben Verständnis dafür, dass ich nicht alle Hausaufgaben schaffe. Und ja, das ist eine Riesenhilfe.
Wow.
Ja, wenn man weiß, okay, da ist jemand,
Ja.
da kriege ich jetzt nicht, ja, Druck noch, weil ich es nicht geschafft habe. Und die andere Seite, das unterstelle ich jetzt, weiß gar nicht, wie mein Tagesablauf ist. Und wenn man da mal reinhört und mal merkt, wow, was haben die alles zu tun, dann wirklich immer gut absprechen, wie viel darf ich ihnen zumuten, wie viel können sie denn jetzt zu Hause wirklich machen, wo sind ihre Ressourcen und was geht jetzt einfach nicht, dann ist es halt so, ja. Also nur stabile Eltern können das auch durchhalten. Wir sprechen ja von pflegenden Eltern nicht von 2 Jahren. Wir reden von Jahrzehnten. Also, das ist ein, in der pflegenden Elternbubble heißt es immer, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Und ja, so ist es. Wir müssen einfach lange durchhalten. Genau, jetzt glaube ich, bin ich fertig.
Sehr schön.
Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgeufert.
Nein, 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 das ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wir hätten schon gebremst. Nein.
Gut,
Nein,
okay.
vielen Dank fürs Ausufern. Das ist auch absolut interessant und deswegen seid ihr ja letztendlich auch da. Ich würde noch mal eine Frage hinterher schieben. Gerade in Bezug auf erweiterter Klient, Klientin, Kontextarbeit. Sabrina hat vorhin schon gesagt, es ist eben schon ein Teil der Ergotherapie oder sollte es zumindest sein. Sei mal dahingestellt, ob es immer ist, aber es sollte zumindest so sein. Was wünscht ihr euch denn von den Kolleginnen und Kollegen, also von den Praktizierenden in Bezug als, als Familie gesehen zu werden?
Ja, da haben wir uns Gedanken gemacht, was wir uns wünschen würden. Also das eine, ich glaube, das ist bei der Denati schon gerade total gut rausgekommen, der Wunsch, genau nachzufragen und nicht nur das Kind zu sehen, sondern nachzufragen und ernst zu nehmen, was mit der ganzen Familie ist. Und was da total hilfreich sein kann, ist mal wirklich einen Termin mit der Mama zu machen und gemeinsam ein Tagesprofil auszufüllen zum Beispiel und sich genau erklären zu lassen, hey, in welchen Situationen am Tag, wo klappt es voll gut? Und welche Situationen am Tag machen den Alltag aber auch anstrengend? Und oft bedürft es dann sofort die ganze Familie, weil dann Geschrei ist am Frühstückstisch zum Beispiel und jeder gestresst ist. Und um es mal jetzt konkret irgendwie auf ein Beispiel zu bringen, kann es sein, dass es was wir manchmal haben, dass das Thema Nachtschlaf aufkommt. Dass nie gefragt wird, wie sind eigentlich die Nächte? Und dann kommt zum Beispiel auf, dass das Kind frühestens nach 2 Stunden Einschlafbegleitung einschlafen kann und dann in der Nacht noch mal mindestens 6 Mal die Mama braucht, um wieder einschlafen zu können. Und dass deshalb die Mama gerade aktuell auf dem Boden neben dem Bett des Kindes schläft. Und dann kann sein, dass daraus ein enormer Veränderungswunsch entsteht und sich daraus dann ein Betätigungsziel entwickelt. In eine Richtung wie, weiß es nicht, dass das Kind in 5 Monaten nach einem Gute-Nacht-Ritual ohne die Mama einschlafen kann. Und plötzlich wäre ein ganz großer Faktor im Alltag von der Familie, der Erleichterung schafft, erreicht. Und das ist es, wo es uns ja in der Ergotherapie darum geht, dass Alltag leichter wird. Oder wenn man an eine Frühstückssituation denkt und die ist immer total stressig, weil das Geschwisterkind, da kommt der Bus jetzt dann gleich und das Kind mit Behinderung ist auch noch nicht fertig und die Mama muss aber noch kurz den Joghurt eingeben und so weiter. Dann kann sein, dass es eine Riesenerleichterung wäre, wenn das Kind lernt, selbst den Joghurt zu löffeln oder selbst den Joghurtbecher zu halten, sodass die Mama in dem Moment nicht dran sein muss und auf einmal die 5 Minuten gewonnen hat, die sie normalerweise da dran wäre und in der Zeit die Brotzeitdose für das Geschwisterkind herrichten kann. Also so Sachen können so kleine Sachen sein, die so eine große Erleichterung schaffen können und wo wir genau die Richtigen sein können dafür. Renate, du hast aus deinem Alltag auch noch so ein schönes Beispiel. Magst du es erzählen?
Ja, ich kann es gerne erzählen. Meine Tochter hat einen Posterior Walker. Also kennt ihr vielleicht. Die alten Damen haben einen Rollator, der geht nach vorne. Und meine Tochter hat einen Walker, der geht hinten rum. Genau. Und mit dem konnte sie auch schon eine Zeit lang ganz gut laufen, aber konnte nie vom Walker auf den Tripptrapp. Und irgendwann hat die das gelernt, dass sie alleine vom Walker bremsen rein, anhalten, auf den Tripptrapp. Und das war so eine Erleichterung für mich, weil natürlich immer, wenn die dahin wollte zu ihrem Basteltisch, ja, das war der Basteltisch, da wollte ich hin, da wollte die malen, da musste ich immer mit dazu. Und auch wenn sie dann wieder weg wollte davon, jetzt kann die das alleine. Das ist der Hammer für mich und das ist der Hammer für sie, weil sie kann dahin. Kann da malen und dann, wenn sie nicht mehr mag, dann geht sie davon weg und geht vielleicht auf die Couch.
Ja, sehr schön. Das zeigt nochmal, warum es gerade diese Kontextarbeit ist ja auch eines der Säulen der Ergotherapie eigentlich, warum die so wichtig ist.
Und ich
Und
finde es jetzt, ja.
wir möchten da einfach ermutigen dazu, also sich mal genau nachfragen zu trauen auch und dann gemeinsam mit der Familie, man muss ja noch nicht die perfekte Lösung im Parat haben, sondern gemeinsam mit der Familie dann kreativ zu sein und Ideen zu entwickeln. Welche kleinen Veränderungen könnte man jetzt ausprobieren, die dann vielleicht funktionieren oder vielleicht auch nicht. Wenn nicht, überlegen wir uns eine neue. Aber wenn es funktioniert, dann ist einfach schon ist was Tolles geschafft.
Danke, dass du mir das Wort, genau das wollte ich eigentlich sagen. Es sind so kleine Veränderungen, weil der ein oder andere würde jetzt sagen, ja, okay, das ist so von diesem Postwalker, hast du gesagt, zum Tritt,
Posterior.
Posterior Walker, zum Tripp-Trapp. Das scheint erstmal kein großes Ziel, ne? Das ist nicht wie alleine frühstücken, alleine zur Schule, was auch immer, ja, sondern dass es ganz kleine Ziele sein können. Und was du erzählt hattest, Tanja, dass es ja auch manchmal Ziele oder Anliegen sein können, die vielleicht ein bisschen mit Scham behaftet sind, ne? Weil wie jetzt immer neben dem Bett schlafen oder sowas, von den Angehörigen kriegt man immer gesagt, Mensch, jetzt mach halt mal die Tür zu, du brauchst die Zeit, mach das doch nicht oder so. Ja, und dann denkt man sich, ja, dann sage ich halt nichts mehr. Aber eigentlich ist es eine Riesenbelastung, um da auch die TherapeutInnen dazu mit der Zeit auch zu motivieren, wirklich so ein Safe Space zu sein, wo sich Leute öffnen können und eben auch mit solchen Anliegen zu einem kommen können. Vielen, vielen Dank, dass ihr dazu nochmal die Beispiele aufgemacht habt. Renate, ich würde gerne nochmal auf deinen Kurs, auf deinen kostenlosen Kurs Self-Care and Empowerment, den du gegründet hast, und du, Tanja, auch unterstützt, zurückkommen. Welche Eckpfeiler bedient denn dieser Kurs? Also welche Eckpfeiler sind denn da so?
Ja, also die Eckpfeiler sind, die haben schönen Namen. Wissen, Entlastung und Community, und die stützen sich schon auf verschiedene Studien, die sagen, was fehlt Eltern ist Wissen, was fehlt Eltern ist Entlastung, was fehlt Eltern ist Austausch. Genau, das bedeutet, in unserem Kurs, das sind 6 mal 2 Stunden, die allermeisten Kurse finden online statt und sind sehr einfach zugänglich, weil man sich nämlich einfach auf der Homepage bei mir anmelden kann. Wir haben ein gewisses Konzept sozusagen. Wir hangeln uns an den Ent Bewältigungsphasen der Eltern. Das ist ein Wissen, was Eltern sonst, glaube ich, nirgends so finden. Wir nehmen Themen der Eltern auf oder besprechen Themen, von denen wir wissen, die haben einen großen Einfluss. Das sind Teile vom sozialrechtlichen Dschungel. Das ist aber zum Beispiel auch sowas wie Mental Load oder auch Geschwisterkinder. Wir starten aber immer mit einer Ressourcenfrage. Genau, weil wir den Fokus schon auch auf das lenken wollen, was schon gut ist. Und es gibt immer etwas, was schon gut ist. Und zum Thema Entlastung, wir machen auch immer kurze Entspannungstechniken, etwas, was man sich mitnehmen kann. Und viele Eltern erleben den Kurs als Wellnesszeit für sich. Me-Time. Genau. Also so ist der Kurs so im ganz Groben. Wie sagt man? Jetzt fällt mir das Wort. Im ganz Groben aufgebaut. Es gibt einen großen Teil, der eben Austausch ist, so dass die Eltern miteinander in Austausch kommen. Genau. Der Kurs begründet sich auf einen Paragraphen im Sozialgesetzbuch, der besagt, dass Pflegekassen verpflichtet sind, Kurse anzubieten, die Pflege und Betreuung erleichtern und verbessern und pflegebedingte körperliche und seelische Belastungen mindern und ihrer Entstehung vorbeugen. Und ich denke, genau das macht unser Kurs. Also da kriegen wir echt schöne Rückmeldungen. Genau.
Vielleicht könnt ihr das kurz mal ein bisschen plastischer machen, ein bisschen deutlicher machen für die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht mit einer Erfahrungsgeschichte. Ihr habt ja auch in dem Artikel auch schon eine Erfahrungsgeschichte dargelegt, vielleicht um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen.
Da gibt es so viele schöne Geschichten. Das ist der schönste Teil meiner Arbeit, wirklich. Das ist so
Machen wir
toll.
10 Folgen draus.
Also zum Beispiel, ich habe vor kurzem, wir machen am Ende, gibt es immer einen Evaluationsbogen. Die füllen die Eltern aus. Manche schreiben dann noch mal eine kurze Nachricht. Eine Mama hat geschrieben, Mensch, der Kurs war toll. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich weiß, dass mir Pflegegrad, ich glaube, es war 3 zusteht. Ich schreibe jetzt einen Widerspruch. Und ich glaube, ein halbes Jahr später hat sie mir den Bescheid geschickt. Sie hat jetzt den Pflegegrad 3 und es war kein Widerspruch. Die war vom Sozialgericht. Und die hat geschrieben, ohne den Kurs hätte ich A, nicht gewusst, dass mir das zusteht und B, nicht die Energie, dass ich das mache. Das war echt, also das ist natürlich super geil, wenn man dann so eine Rückmeldung kriegt. Eine
Wow.
andere Mama, das war auch wirklich, wirklich toll, die war nicht bei mir, die war bei einer von meinen Kursleiterinnen, die hat im Anmeldebogen schon geschrieben, also eigentlich erwartet sie gar nichts mehr von unserem Kurs, weil sie haben schon alles durch. Also sie waren bei der Erziehungsberatung, sie waren beim systemischen Therapeuten und sie hat trotzdem keine Kraft und sie weiß gar nicht, wie sie das durchstehen soll. Dann hat sie nach dem Kurs schon geschrieben, boah, das war schon richtig gut. Und das ist auch so eine Geschichte. Die hat dann auch ein halbes Jahr später noch mal eine E-Mail geschrieben. Das ist der Wahnsinn. Da erinnerst du dich. Und die hat geschrieben, sie hat sich dieses Prinzip der kleinen Schritte sehr zu Herzen genommen und sie erinnert sich jeden Tag an unseren Kurs. Jetzt muss ich mal gucken in meine Aufzeichnungen. Sie hat, ich weiß nicht, was alles geschafft, aber auf jeden Fall, es geht ihr gut. Sie hat einige Dinge umgesetzt. Allein diese E-Mail nach einem halben Jahr, das ist halt einfach super schön. Genau, die Tanja hat auch noch zwei schöne Beispiele.
Ja. Ich hatte im letzten Kurs einen älteren Teilnehmer dabei, dessen Tochter mit Behinderung schon über 30 war und jetzt wieder frisch zu Hause eingezogen ist. Und die anderen im Kurs hatten alle Kinder zwischen 3 und 10 Jahren ungefähr. Und ich war während des Kurses immer wieder am Zweifeln, ob ich den älteren Teilnehmer genauso mit abholen kann, ob er sich mit den Themen gut wiederfinden kann. Er hat immer wieder eine gute Perspektive mit reingebracht, total. Und trotzdem habe ich gezweifelt, ob er sich so viel mitnehmen kann. Er ist grundsätzlich auch ohne hohe Erwartung reingegangen, weil er selber gesagt hat, er mag sich's jetzt einfach mal anschauen. Er denkt, er weiß eigentlich schon alles. Er hat ja schon viele, viele Jahre Pflege hinter sich. Und er hat einige Wochen nach Ende des Kurses mir nochmal eine E-Mail geschickt und beschrieben, wie viel ihm die Reflexion über die Themen gebracht hat und gerade die Elemente der Selbstfürsorge, also die es ja jetzt heutzutage gibt, worüber vor 20 Jahren ja noch niemand gesprochen hat. Und dass es ihn sehr positiv stimmt im Bezug auf die Zukunft, die jetzt wieder vor ihm liegt, dass er wieder weiter seine Tochter begleiten werden wird.
Schön. Okay, vielen Dank euch für diese intensiven Geschichten auch. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass da draußen jetzt einige sitzen und denken, ja, ich arbeite auch in der Pädiatrie und das ist eigentlich ziemlich mein Thema und ich bin jetzt ganz arg angefixt. Ja, ich weiß, es ist ein Selbsthilfekurs, aber gibt es dann auch die Möglichkeit für Ergos an dem Kurs teilzunehmen und dann einfach auch später Eltern entsprechend zu unterstützen und darauf hinzuweisen? Oder was empfiehlt ihr da?
Also direkt teilnehmen an dem Selbsthilfekurs ist für Ergos so nicht möglich. Also außer sie sind selber pflegende Eltern, aber da ist es einfach uns wichtig, dass der geschützte Rahmen bleibt, der in den Kursen da ist. Es besteht aber immer die Möglichkeit, theoretisch die größere Weiterbildung zur Begleiterin, zum Begleiter von Familien mit behindertem Kind zu machen. Da gibt es dann geballtes Wissen über einige Wochen, auch über ein Online-Format, wo man genau diese ganzen Themen, über diese ganzen Themen ganz viel lernen kann. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die man wählen kann, genauso wie viel recherchieren. Jetzt für den Self-Care-Empowerment-Kurs gibt es natürlich auch Flyer und Infomappen und so, um da niedrigschwellig Eltern einen Hinweis geben zu können und sie darauf verweisen zu können. Genau.
Und wenn man sich für die Weiterbildung entscheidet, darf man auch als Weiterbildungsteilnehmer dann mal beim Kurs dabei sein. Aber der Kurs an sich soll wirklich so ein Safe Space sein. Genau. Ich glaube, das verstehen auch alle.
Ich denke auch.
Ja.
Ja, super, wunderbar. Ich darf die letzte Frage einläuten. Wir sind soweit. Und zwar, die Frage hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Thema zu tun, je nachdem, wie ihr es beantworten möchtet. Wer hat euch denn auf dem bisherigen Weg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Mich inspirieren pflegende Eltern. Also, da gibt es so viel zu lernen. Das ist unglaublich. Meine Familie, meine zwei so unterschiedlichen Töchter, die so unterschiedlich durchs Leben gehen, das ist voll verrückt. Und bei mir ist so, wenn ich etwas lese oder so ein Thema habe, was mich total interessiert oder jemand, dann grabe ich mich da völlig ein. Also letztes Jahr habe ich alles gelesen von Samuel Koch. Fand das Wahnsinn, wirklich alles. Dieses Jahr ist es die Christine Neff. Die hat ganz viel zu Selbstmitgefühl geschrieben. Selber pflegende Mama, hat einen Sohn mit Autismus. Genau, das wäre meine Antwort.
Danke.
Ich kann da nur in eine ähnliche Richtung gehen. Also für mich sind es die Familien an sich, also sowohl die Kinder, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf und erleben darf, wie sie jeden Tag irgendetwas Kleines dazulernen oder aus den schwierigsten Umständen raus trotzdem Freude empfinden. Und dann die Eltern, die so unglaublich viel leisten in ihrem Alltag.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns durch diese Folge mitgenommen habt mit den vielen Geschichten aus euren Kursen und auch eigenen Geschichten und Emotionen. Ich glaube, da habt ihr einen ganz tollen Einblick heute uns und unseren HörerInnen gegeben. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Und falls ihr, liebe Hörende, jetzt noch Fragen habt, dann dürft ihr die natürlich stellen unter info@performance-skills.de oder auch auf Instagram, wie wir von der Eingangsdiskussion wissen, lesen wir das und antworten auch. Und ja, genau. Also falls ihr noch Fragen habt an Renate oder an Tanja, dann dürft ihr uns die gerne zusenden. Wir leiten die weiter und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, oder Robert?
Nein, noch mir. Also nochmal auch von meiner Seite natürlich vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Also es war, ich fand eine sehr, sehr interessante, aber auch eine sehr emotionale Folge. Ne? Aber das habt ihr sehr gut transportiert und kann mich nur bedanken dafür, für die Inhalte, die ihr heute transportiert habt. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Kolleginnen und Kollegen etwas mutiger vielleicht auch werden, ein bisschen angestoßen werden dadurch, auch wirklich mehr doch in die Kontextarbeit zu gehen. Also von meiner Seite aus Dankeschön, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.